So weiter in der zweiten Hälfte des dritten Buch Mose. Die Kapitel 18, 19, 20, 21 und 22 oder andersrum von 18 bis 22, da geht es ganz stark um die Reinigung und beziehungsweise um die Heiligung des Volkes Gottes. Vom Grundprinzip, vom Grundverständnis. Der erste Teil sagt, was braucht es, um in die Gemeinschaft mit Gott hineinzukommen? Rechtfertigung. Was braucht es, um in der Gemeinschaft mit Gott zu bleiben? Ist Heiligung. Diese zwei Aspekte. Und das beschreibt jetzt der zweite Teil im dritten Buch Mose. Was braucht es, um drin zu bleiben? Weil wir sündigen und wir fehlen und es braucht permanente Heiligung. Das Blut sühnt, aber jetzt, wir bleiben nicht da, wo wir sind. Also es geht weiter. Und genau, um jetzt auf das Erlösungswerk Jesu Christi, das, was er vollbracht hat, ist nicht nur das, dass durch sein Opfer wir in die Gemeinschaft hineingekommen sind, sondern das, was er vollbracht hat, ist, dass wir auch in der Gemeinschaft bleiben können. So, das erste ist Rechtfertigung. Und hier geht es um die Stellung, dass wir vor Gott von unserer Stellung rein sind, gerechtfertigt sind, unsere Stellung. Das bedeutet noch lange nicht, dass wir eben rein sind das bedeutet noch lange nicht, dass wir rein sind und keine Fehler haben. Und was weiter, dann beginnt Gott an uns oder durch Christus an uns ein Werk zu tun, der Heiligung, der Reinigung. Und dieses Werk der Heiligung, der Reinigung umspannt unser ganzes Leben und viele, viele Bereiche des Lebens. Und diese einzelnen Bereiche werden hier uns beschrieben. Kapitel 18. Also Kapitel 18, über diese Dinge haben wir schon gesprochen, deswegen ich werde sie nur kurz ansprechen und zu dem Eigentlichen kommen, nämlich die Kapitel 23 bis 25 für heute. Aber jetzt, es geht um die Reinheit in der Ehe oder Heiligung in der Ehe. Da geht es um Beziehungen. Ganz stark ist die Beziehungsebene zwischen Mann und Frau. Wie sich das, wie wir da geheiligt oder was es braucht, dass wir geheiligt sind. Und da geht es in die ganze Thematik, was eben auch unheilig und heilig ist, was unrein und rein ist. Blutverwandtschaft, Homosexualität, Sodomie, also Sex mit Tieren, all das wird dargestellt als unrein und heilig, warum es Heiligung braucht. Dann in Kapitel 19, es gibt die Reinheit unter zwischenmenschlichen Beziehungen. Da gucken wir ganz kurz gleich hinein. Aber darf ich euch kurz auf etwas hinweisen? Wiederum ein wichtiges Prinzip zum Verstehen. Gott sondert sich sein Volk ab aus den Nationen. Abraham war ein Heide. Israel lebte 400 Jahre in Ägypten. Glaubt mir, das hat Spuren hinterlassen. Die sind von ihrem Gedankengut, von ihrem Leben, von ihrem Stil Ägypter gewesen. Mit all dem Verständnis von Ethik und Moral und Götterbilder, all das. Sie waren Heiden im Prinzip, durch und durch. Da war das Gesetz noch nicht da und all das, können wir vorstellen. Nicht nur eine Generation, 400 Jahre, das hat Spuren hinterlassen, durch und durch. Und jetzt, was Gott macht, ist Folgendes. Schaut mal, ich halte das für sehr wichtig. Kapitel 18, Vers 24. Macht euch nicht unrein durch all dieses. Denn durch all dieses haben die Nationen sich unrein gemacht, die ich vor euch vertreibe. Der Grund der Absonderung und der Grund der Heiligung, der jetzt uns beschrieben wird in den allen Bereichen, ist, so leben die Nationen. Und das ist unrein. Das ist ihre Lebenspraxis. Also es ist nichts Neues, das in der Blutverwandtschaft, es ist nichts Neues, Homosexualität, es ist nichts Neues, Sodomie, all diese Dinge, sagt Gott, so lebten die Heiden, so leben sie, das ist ihre Praxis. Und nicht nur das, sondern das ihr findet auch in Kapitel 19 und all dieses Götzendienst und all diese Dinge, die da beschrieben werden. Und Gott sagt, so leben die Heiden, das ist ihr Leben. Und jetzt, was bedeutet heilig zu sein, geheiligt zu werden, Heiligung zu erfahren, heißt von dem Gedankengut und von den Prinzipien, von der Ethik und Moral dieser Welt abgesondert zu werden. in unserem Lebenswandel aus dieser Welt heraus, wir werden herausgenommen und unser Sinn, unser Denken wird verändert, nicht gleichförmig dieser Welt zu sein. Wo steht das? Römer 12, 2. 1 und 2. Ja. Voll gut. Ja. So, Paulus beginnt und sagt, ich ermahne euch, ich bitte euch, aufgrund den ganzen Erbarmungen Gottes, die euch widerfahren sind, das heißt, was Gott euch getan hat, lasst euer Sinn verändern. Also gebt euch Gott hin als ein lebendiges, heiliges, gottfreudiges Opfer, indem ihr euer Denken verändern lasst, damit ihr nicht gleichförmig dieser Welt seid und wisst, was gut und dann gut und dann noch eins und vollkommen. Gott wohlgefällig und vollkommen ist. So, das ist Heiligung. Stellt euch Gott zur Verfügung. Er hat für euch das Opfer dargebracht. Gebt euch Gott als Opfer dar. Stellt euch Gott zur Verfügung. Gebt euch mit Haut und Haaren hin. Ganzheitlich. Nicht nur mit eurem Glauben, mit eurem Denken, auch mit eurem Körper. Deswegen ein lebendiges Opfer. Und der Weg, was Paulus sagt, ist nicht, tut dann das nicht, tut das nicht, tut das nicht, sondern lasst euer Denken verändern. Lasst euer Sinn verändern. Da muss ein Umdenken stattfinden. Und hier wird aufgezeigt, wie ist das Denken dieser Welt? Was sind die Prinzipien dieser Welt? Und was sind die Prinzipien Gottes? Und Gott beginnt uns dahin zu verändern. Und von daher ist es gut, dass wir diese Maßstäbe kennen. Und wir sprachen darüber, über all das, was heute in unserer Gesellschaft wieder verdreht wird, beziehungsweise wie die Wahrheit niedergehalten wird durch Ungerechtigkeit, wie biblische Wahrheit oder Gottes Maßstab für Menschsein und ein Leben in dieser Welt, wie zwischenmenschliche Beziehungen, wie Beziehungen zwischen Mann und Frau, wie Beziehungen zwischen Mensch und Tier, die Ordnung, die Gott geschaffen hat, wie es nach und nach eine Barriere nach der anderen, eine Festung nach der anderen eingenommen, eingestürzt und niedergerissen wird und eine Schranke nach der anderen niedergerissen wird. Und all diejenigen, die dann daran halten, als unmoralisch, unethisch, lieblos, intolerant und wie auch immer dargestellt werden. Und das aber zeigt, was Heiligung, was Gott tut. Wir sind ein heiliges Volk Gottes. Und das Prinzip ist, heilig zu sein, weil Gott heilig ist. Ganz stark dieser zweite Teil in den Bereich der Ehe, in der Beziehung, spannend, in den Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen. Schaut mal Kapitel 19, ich lese nur ab Vers 11, okay? Ich will das bewusst lesen, weil hier ein wichtiger Vers auftaucht, der einen Schlüssel zum Verständnis des ganzen Gesetzes bildet. Kapitel 19, Vers 11. Ihr sollt nicht stehlen und ihr sollt nicht lügen und nicht betrügerisch handeln, einer gegen den anderen. Ihr sollt nicht bei den Namen nicht falsch schwören, dass du den Namen deines Gottes entweihen würdest. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Nächsten nicht unterdrücken und sollst nicht berauben, den Lohn des Tagelöhners, dafür über Nacht bis zum Morgen nicht über dir bleiben. Du sollst einen Tauben nicht fluchen und vor einem Blinden kein Hindernis legen. Und du sollst dich fürchten von deinem Gott. Ich bin der Herr. Ihr sollt im Gericht nicht Unrecht tun, du sollst die Person des Geringen nicht bevorzugen und die Person des Großen nicht ehren. In Gerechtigkeit sollst du deine Nächsten richten. Du sollst nicht als ein Verleumder unter deinen Volksgenossen umhergehen. Du sollst nicht gegen das Blut deines Nächsten auftreten. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nicht nachtragen. Und du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Das ist interessant. Und du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Als die Pharisäer und die Schriftgelehrten zu Jesus kamen und sagen, was ist das größte Gebot? Nimmt Jesus aus dem 5. Mose 5, Vers 6. Liebe Gott von deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft. Und die Nächsten wie dich selbst. Und er nimmt das, die beiden zusammen und sagt, das, darin wird das Gesetz und die Propheten erfüllt. Sagt, das ist die Grundbedeutung, das ist die Intention, das ist das Grundverständnis, was das Gesetz ist. Die absolute Hingabe und die Liebe zu Gott und das Leben mit Mensch, mit dem Nächsten. In dieser Weise und was Gottes Wille ist, wird dargestellt. Und dann heißt es, das ist Heiligung. In diese Richtung Heiligung zu gehen. Das heißt, dahin müssen wir verwandelt werden, in rechter Weise Gott zu lieben, was das auch bedeutet, und in rechter Weise den Nächsten zu lieben. Ich finde es spannend, zum Beispiel Vers 17 heißt es, du sollst deinen Bruder nicht, in deinem Herzen nicht hassen. Verankert im Alten Testament, gell? Nicht erst im Neuen. Und genauso, was bedeutet das? Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen. Nächstenliebe bedeutet nicht, alles gut, um der Liebe willen.
Dass man sich selbst auch liebt, um diese Nächstenliebe überhaupt dann...
Ich halte das, dass man aus dem Doppelgebot ein Dreifachgebot macht. Das heißt, was Jesus uns sagt, liebe Gott und den Nächsten. Und es wird gesagt, liebe Gott, dich selbst und den Nächsten. Und ich halte das nicht für biblisch. Aus mehreren Gründen. Die Bibel sagt, wir sollen uns verleugnen. Wenn die Schrift sagt, lieb wie dich selbst, jetzt kann man sagen, also man muss sich selbst lieben können, nur dann kann ich ja den Nächsten lieben. Die Selbstliebe ist kein Problem. Ich glaube, eigentlich das ist das Problem. Nämlich, der Gedanke ist der, was Gott eigentlich sagt, eigentlich solltest du in dem Maße, wie du dich selbst liebst, in der Lage sein, den anderen zu lieben. Das heißt, gönnst du dir gerade einen Schluck Wasser, musst du genauso dem anderen gönnen, und zwar aus Liebe zu ihm, wie du dich selbst liebst und sagst, hey, das brauche ich, das will ich und ich gönn's mir. Aber das bleibt nicht bei einem Schluck Wasser. Ja. Deswegen hat Wojtmanit zum Beispiel, wenn er eine Zahnbürste gekauft, immer zwei gekauft. Herrlich. Immer was er gekauft hat, immer zweifach gekauft. Um das, was er dann dem anderen zu geben. So lebt er das. Er hat aus Prinzip immer zweimal die Sachen gekauft. Gönnst du dir ein Auto? Jetzt gönnst du dir ein schönes Auto. Gönnst du dir ein Haus? Gönnst du dir all das? Eigentlich ist der Maßstab, in gleicher Weise den anderen zu lieben und ihm das auch zu ermöglichen. Und jetzt, je mehr du dich selbst liebst, umso schwieriger wird es, diesen Maßstab zu halten. Je weniger du dich liebst, ich sage so, wenn ich genügsam bin mit einer Zahnbürste von Aldi, dann braucht der Nachbar, den mein Nächster nicht, die Dr. Elektrische Schminkkopf, bla. Ihr versteht, was ich meine. Je höher ich mein Maßstab an. In allem. Ich denke, das ist ganzheitlich. Ganzheitlich. Das heißt, in der Art und Weise, wie ich mich sehe und mit mir umgehe, gehe ich mit dem anderen um. Und darum geht es hier. Das heißt, wenn ich mir das. Wenn ich möchte, dass man mit mir so umgeht, dass man über mich nicht lästert, dass man mich nicht verachtet, dass man mir liebevoll begegnet, dass man mir, was weiß ich, dann geh mit dem anderen genauso um. In diese Richtung. Und das in allen Bereichen deines Lebens. Und deswegen werden sie aufgezählt, um zu verstehen, was den Nächsten zu lieben bedeutet. Du sollst nicht stehlen. Also es wird in den Versen vorher eigentlich definiert, was diese. Warum? Schaut mal, du musst zu keinem, einen, den das Gesetz nicht kennt, und oder andersrum, geh zu einem Räuber und stehl was von ihm. Und sagt er, hey, voll gut, mache ich ja auch, eine gute Sache. Schön, kannst du haben. Der wird auf die Barrikaden gehen, du kannst nichts von mir stehlen. Obwohl er selber dann stiehlt. Das ist ein Prinzip. Stehlen ist nicht gut. Das darf man nicht machen. Das gehört mir, das ist nicht deins. Und dann in all diesen Bereichen spricht er, nicht falsch schwören. Du willst doch auch nicht, dass man gegen dich falsch schwört. Und all diese Dinge zeigen, so wie du willst, dass man mit dir umgeht, geh mit dem anderen auch um. Das ist die Ebene. Und darin wird, das ist Heiligung, das ist etwas, was Gott an uns wirkt. Dass unser Denken da in diesem Bereich verändert. Wichtig, schaut mal, was Jesus macht. Da, wo der Geist Gottes in unser Herzen kommt und die Erfüllung des Gesetzes beginnt, hat das eine doppelte Dimension. Das hat Auswirkungen auf meinen Umgang mit meinem Gott, meine Liebe zu meinem Gott. Und das wird sich zeigen, indem ich Gott liebe in den Bereichen. Wer weiß noch die drei Bereiche? Herz, Seele und Verstand. Kraft heißt das. Ja. Nur ganz kurz. Wie liebt man Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und in seiner ganzen Kraft? Das heißt, ich liebe Gott dann, wenn ich meinem Herzen, das heißt mit allen Überlegungen, Entscheidungen, die ich treffe, Gott mit einbeziehe. Dann liebe ich Gott. Wenn ich Gott in meine Entscheidungen nicht mit einbeziehe, dann kann ich sagen, ich liebe dich Gott, aber letztendlich interessiert mich nicht, ob du dafür bist oder dagegen, wenn ich etwas tue. Das ist lieblos. Ich kann von meiner Frau oder von meinen Kindern, die können mir viel sagen, ich liebe dich, aber wenn ich in ihren Entscheidungen, in ihrem Tun, oder erstmal in ihrem Denken, anscheinend keine Rolle spiele, dann sind das bloße Worte. Spielt Gott in eurem Herzen, in euren Überlegungen, in Bezug auf Entscheidungen, die ihr trefft, Denkweise, wie ihr über Dinge denkt, was ihr denkt, spielt Gott eine Rolle? Das heißt, kommt ihr an den Punkt, wo ihr sagt, gefällt es Gott oder nicht? Wenn ich diese Entscheidung treffe, gefällt es Gott oder nicht? Verherrlicht das ihn oder nicht? Wenn das in deinem Leben nicht wichtig ist und diese Entscheidung du nie fragst, dann kannst du sagen, du liebst Gott, aber du tust es definitiv nicht. Gott, das andere ist mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele. Ich sprach vorhin, was ist Seele? Bedürftigkeit. Wenn Gott in deine Bedürftigkeit keine Rolle spielt, das heißt, wenn du deine Bedürftigkeit stillst, aber Gott dir nicht nachfragst, dann kannst du sagen, du liebst ihn nicht. Und in Bedürftigkeit, angefangen vom Hunger, Durst, Körperlichkeit, Sexualität, Annahme, Liebe, Anerkennung, all unsere Bedürftigkeiten. Wenn Gott da keine Rolle spielt und du dann in deine Bedürftigkeit Gott nicht mit einbeziehst, dann kannst du sagen, du liebst ihn, aber du tust es nicht. Und mit deiner Kraft. Das heißt, wenn in deinem Tun und deinem Machen Gott keine Rolle spielt, das heißt, wenn du nicht sagst, oh Herr, heute brauche ich deine Kraft, hilf mir. Und du in deinem Leben mit ihm rechnest und aus seiner Kraft lebst, ohne mich könnte nichts tun. Dann kannst du sagen, du liebst ihn, aber tust nicht. Versteht ihr? Das heißt, in deinem Denken, in deinem Fühlen und in deinem Handeln muss Gott einen Platz haben, eine Rolle spielen, irgendeine Rolle. Aber wenn, ich hoffe, ihr spürt, worauf ich hinaus möchte. Man kann nämlich einen Tag komplett leben und Gott keine Rolle in das Spiel. Das ist nicht liebevoll. Das ist nicht sehr. Wir müssen da, oder Heiligung beginnt da und Heiligung ist da, wo Gott unser Herz und unser Denken und unser Fühlen und unser Handeln verändert, dass er eine Rolle da spielt. Und das zeigt sich eben dann in unserem Verhalten unter anderem. Das andere ist, da wo Gott anfängt, sein Gesetz in unser Herz zu schreiben und uns zu heiligen, dann zeigt sich das auch in dem Verhalten den anderen gegenüber. Man kann nicht sagen, ich liebe Gott, aber hasse den Gott auch liebt. Das sagt Johannes, das funktioniert nicht. Das ist ein Widerspruch, das ist gegen das, was Jesus gesagt hat. Denn die Heiligung beginnt in Liebe zu Gott und dem Nächsten wie dich selbst. Das heißt, da beginnt sich dein Verhalten auch im Umgang mit den anderen sich zu verändern. Ich rede von verändern. Ich rede nicht von perfekt. Und wir wissen, und wenn wir sündigen, und unsere Sünden bekennen, so ist es treu und gerecht und vergibt uns allen unsere Schuld. Und das ist, schaut mal, das ist Stellung. Rechtfertigung, Heiligung ist ein Prozess. Das ist ein Weg. Und ich sage, solange ist der Herr noch nicht da, bis er dich und mich nicht genug geheiligt hat. Denn wenn er mich noch nicht genug geheiligt hat, kann er noch nicht kommen. Weil ohne Heiligung kann man Gott nicht schauen. Also muss er dich und mich heiligen. Und in diesem Sinne, sagt Petrus, bewirkt, schafft, das tut euer Anteil mit dabei, dass der Herr bald kommen kann. Und ich glaube persönlich, dass das damit was zu tun hat. Das heißt, in dem Maße, wie ich mich ihm ausliefere und mich heiligen lasse, je schneller ich dazu bereit bin, je schneller wird er kommen. Okay? Das ist Doch, kann er, weil der Herr in seiner Weisheit all das mitbedacht hat. Er ist so. Er kennt, er weiß deine Tage, deine Sturheit, meine, und die hat er mit eingerechnet. Und hat den Tag festgesetzt. Ich weiß, wir kommen da an eine gewisse Grenze, aber ich weiß, dass das die Bibel sagt. Die Bibel sagt, betet und fleht und sagt, wir können die Hand des Herrn bewegen durch unser Gebet, obwohl der Herr souverän ist. Und auf der anderen Seite wissen wir, der Herr tut, was er will. Und das ist kein Widerspruch, genauso wie die Verantwortung des Menschen und seine Souveränität. Wir können diese Dinge nicht immer harmonisieren, aber wir wissen, dass sie wahr sind. Und beim Herrn ist es möglich, was bei uns unmöglich ist. Ja. Von daher, auch das, wenn die Schrift sagt, wisst ihr was, der Herr kommt noch nicht. Nicht, weil er verzögert, weil er nicht will, dass irgendeiner von euch verloren geht. Das ist der einzige Grund. Denn wenn er jetzt kommen würde, wäre nicht gut. Also wartet er noch. Und dann heiligt er uns und reinigt er uns. Und dann sagt er, hey, kommt, zögert das nicht raus. Seid doch nicht so stur. Seid doch nicht so, lasst doch heiligen. Und dann kommt er bald und holt uns. Darf ich euch bitten, mir zu helfen und meinen Herrn bald zu erwarten. Mit mir zusammen. Lasst uns aufhören zu wehren. Da, wo der Herr uns heiligen und reinigen möchte. Okay. Hier, in Matthäus 22 übrigens, könnt ihr das nachlesen, das königliche Gebot, also das ist die Erfüllung des Gesetzes. Vers 36, glaube ich, ist das dann. Okay, also das ist der Bereich, nun zum Verstehen, Heiligung in dem Bereich der Beziehungen, der Ehe, dann Kapitel 18, Vers 19, Heiligung im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen, da bedarf es Heiligung, wie herrlich, dass auch das Jesus für uns tut. Und dann Kapitel 20, ist der Aspekt der Verunreinigung oder genau, Götzendienst, Okkultismus, Unzucht, all diese Bereiche tauchen da auf. Und wiederum der Hinweis, da sind die Perversionen der Nationen. So leben die Nationen. Lebt das nicht, weil die Nationen so leben. Ich sondere euch ab. Für mich ist es einfach dieses Römer 12, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Das ist der Aspekt der Heiligung. Letztendlich ist das der Aspekt der Absonderung. Jetzt ganz kurz nur ein Gedanke, wo Absonderung und Heiligung schlecht wird und schlecht ist. Es ist die Art der Absonderung und Heiligung, wie die schriftgelehrten Pharisäer es gemacht haben. Das führte zu einer Religion. Es gibt es in dieser Art. Wo ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen der Absonderung, wie Paulus es als Pharisäer gelebt hat und es zu einer Religion und ungesund und zu einem Werkegerechtigkeit wurde, und wo ist es der Unterschied zu der Heiligung, die er später als Nachfolger Jesu gelebt hat und gelehrt hat und gebeten hat? Sagt, seid heilig, wie Petrus auch. Gott ist heilig, seid heilig und lasst euer Sinn verändern, seid nicht gleichförmig in dieser Welt. Wo ist der Unterschied? Sehr gut. Das ist die Quelle, die Kraft der Heiligung. Ja? Und dann?
Liebe zu Gott ist das geschieht.
In welchem Bereich, also Liebe zu Gott ist das, was Paulus danach lebte, und was wäre dann das andere? Bringt den Tod oder ist tot, aber kraftlos, definitiv, war auch, aber aus welcher Liebe tut man es da? Zu sich selbst. Und da sind wir so viel bei der Selbstliebe. Das eine ist ein Selbstzweck. Die Art und Weise der Absonderung, die schriftgelehrten Pharisäer getrieben haben, nach dem Gesetz, das war ein Selbstzweck. Das ging, damit sie was davon haben. Damit sie als heilig und rein, und dass sie dann gelobt werden und sagen, Mensch, du bist aber ein Frommer. Ein Storch. So, das ist, damit sie geehrt werden. Diese Absonderung von denen zu ihrer Ehre und zu ihrem Ruhm. Und die Absonderung, die wir aus der Gnade und nach dem Evangelium leben, ist zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit. Und jetzt prüft euch selbst. Ich muss mich prüfen. Was ist deine Motivation, bestimmte Dinge zu tun oder bestimmte Dinge nicht zu tun? Was ist deine Motivation? So, So, und da zeigt sich, ob du in diesem Bereich nach dem Gesetz lebst oder nach der Gnade. Ob du in Kraft oder im Tod, in der Kraftlosigkeit bleiben wirst. Es geht um die Motivation. Und da, wo es zum Selbstzweck wird, entsteht eine Religion. Ja. Gerne.
Aber so ein Türke, das war ein guter Freund.
Kenne ich, also von Erzählungen.
Der wäscht sich immer vom Mund mit das Gebet, wäscht sich immer die Füße.
Okay.
Und ich putze da meine Zähne und
das ist die Priorität.
Ja, ja. Er sagt, er macht das. Muss man dafür sehen, weil ich Mittag gegessen habe. Aber er sagt, er sammelt Pluspunkte für Allah und Allah. Er sammelt Pluspunkte. Mhm. Das ist die Religion.
Ja.
Ich wasche meine Füße, damit ich die Pluspunkte. Mhm. Es wird mich angerechnet.
Es wird angerechnet.
Am jüngsten Gericht wird es mir angerechnet.
Ja.
Das ist so pure Religion.
Man merkt ja auch, selbst dass auch dieses Verständnis der Rettung ist ein Selbstzweck. Und Gott ist ein Mittel zu meinem Selbstzweck. Das Gesetz ist ein Mittel zu meinem Selbstzweck. Das heißt, und wenn man das die Bibel und so liest, es ist ein, als ich sage so, als eine Anleitung, wie ich meine Punkte sammle, damit ich bei Gott ankomme und sage, es ist genug, unmöglich. Du wirst niemals alles genug haben können, genug Punkte haben in dem Sinne. Und darum ist es ja so herrlich. Deswegen mein Gebet auch heute Morgen. Das zeigt uns den Maßstab, was Rechtfertigung und was Heiligung braucht. Schaut euch mal an, was es an Heiligung braucht. Umgang mit vor Gott, im Leben vor Gott, Umgang mit dem Nächsten, in Reinheit, in allen Bereichen. Ich sage so, lass uns unsere Ehen anschauen und schauen, wie oft wir da versagen. Dann gehen wir den nächsten Schritt, Beziehung zu dem Nächsten. Hallo! Wie steht's? Wir sollen nun die Brüder nicht hassen. Schauen wir mal, was in unseren Gemeinden los ist. Wie schwer ist das denn? Das ist nichts etwas, was ich einfach so... Es ist unmöglich. Und von daher, dieser Maßstab, und dann zu wissen, Kapitel 16, 17, es gibt einen Versöhnungstag, zu dem ich heute kommen will. Es gibt einen Versöhnungstag, an dem das Blut geflossen ist und Rechtfertigung und Heiligung vollbracht worden ist. Wie gut ist das? Wie gut ist das? Gesundheit. Okay, mit großen Schritten weitergehen. Also Kapitel 18, Kapitel 19, Kapitel 20. Kapitel 21 und 21 überspringe ich wirklich. Ich werde da nicht hineingehen. Warum? Hier geht es um die Reinheit als Priester. Ein Leben als ein... Das ist etwas, was wir... dass wir ein heiliges Priestertum sind. Das ist zu einem, haben wir das schon mal angesprochen, da in Kapitel 8 bis 10, aber ich werde das in einem anderen Rahmen auch nochmal ansprechen müssen und spätestens im Petrusbrief sind wir mitten da drin in dieser ganzen Thematik. Deswegen habe ich gedacht, ich werde dieses, die Reinheit der Priester, auch diesen Bereich ist Heiligung notwendig. Das ist was das Buch sagt. Kurz überspringen, darf ich das? Ja, ich hoffe, ihr seid da. Und zu dem Eigentlichen kommen, worauf ich mich so gefreut habe die ganze Zeit. Und zwar Kapitel 23. 23 bis 25 sind wir jetzt hier, fast am Ende schon. Seht ihr, so schnell. Fast am Ende. Und jetzt kommt ein großer Block, ein herrlicher Block eigentlich. Und zwar, am Anfang haben wir die Opfer Jesu gehabt und jetzt kommen die Feste Jesu. Ich sage ganz bewusst die Feste Jesu. Schaut mal Kapitel 23, Vers 1. Und der Herr redet zu Mose, rede zu den Söhnen Israels und sage zu ihnen, die Feste des Herrn, die ihr als eine heilige Versammlung ausrufen sollt, meine Feste sind diese. Also, für wen sind die? Des Herrn. Wir haben einen Herrn. Wir wissen, für wen die Feste sind. Ja, es sind die Feste des Herrn. Nicht nur die hat Gott gestiftet und diesen auch für Gott zu feiern, ist wichtig, ein wichtiger Aspekt. Kein Selbstzweck. Okay? Die Feste, sie haben eine tiefe pädagogische Wirkung. wirklich. Also nicht ohne Grund werden sie als Feste gefeiert. Und ich mag Feste. Aus einem Hauptgrund ist, wegen Essen. Ehrlich, und das, ich halte es nicht falsch. Darum machen wir das. Wenn das so falsch wäre, warum machen wir das alles? Ja. Warum? Weil damit vieles verbunden wird. Feste lösen etwas aus mit den Dingen, die an den Festen geschehen und mit dem Erleben an den Festen und mit Erfahrung in der Gefühlswelt, die da an Festen ausgelöst wird, Wahrheit und Wissen verbunden und konserviert, verfestigt sozusagen. Das heißt, Feste sind Erlebnispädagogik. Das, was wir bei den Opfern sozusagen gelernt haben oder bei all dem, wird in den Festen erlebbar gemacht. Und dann auch immer wieder erlebbar. Das heißt, dass es etwas zur Erinnerung bleibt, dass es nicht vergessen wird, genau einschärft. Ich hoffe, dass bei euch ist mit dem guten Essen, dann, ich habe manchmal den Eindruck, dass die Leute mehr wegen dem Essen kommen. Ich habe über längeren Zeitraum also Glaubensgrundlagen gemacht mit immer 4 bis 8 Leuten über mehrere Jahre mit mehreren Menschen durchgegangen und wir haben zu Hause uns getroffen und gegessen und dann die Bibelarbeiten gemacht. Und am Ende haben die meisten Lilly gedankt für das Essen. Sie waren so dankbar, dass sie so, und auch so die Karten dann, Dankeschön fürs Essen. Und Lilly hat immer so Dankeschön-Karten gekriegt. Ich so, okay, das ist hängen geblieben. Nicht, dass ich das hier nicht gönne. Absolut, absolut. Es war nur Spaß, aber manchmal schien es mir so, dass das Essen mehr in Erinnerung und buchstäblich mehr auf dem Körper hängen geblieben ist, als die geistliche Nahrung. Aber wichtig ist, und das ist auch herrlich, wie im Hiob steht, es gibt keinen besseren Lehrer als Gott. Und Gott ist der beste Lehrer, den es gibt. Es gibt keinen besseren Pädagogen als Gott. Er hat den Menschen lernend gemacht. Wir müssen überlegen, der Mensch ist nicht lernfrei zur Welt gekommen. Wenn Gott wollte, hätte er ihn so gemacht. Lernfrei. Der Mensch ist nicht durch den Sündenfall erst lernbedürftig geworden, sondern der Mensch ist als ein lernendes Wesen auf diese Welt gekommen. Gott hat ihn so geschaffen. Allein aus dem Aspekt, in der Abhängigkeit zu ihm zu bleiben. Denn in dem Moment, wo der Mensch sagt, ich muss nichts mehr lernen, dann ist er wie Gott. Und dann braucht er Gott auch nicht mehr. So, Gott schafft den Mensch als lernendes Wesen. Und er weiß in einer Art und Weise am besten, wie er den Menschen etwas beibringt. Das ist ein herrlicher Trost. Wenn ich mich anschaue und ich mir überlege, ich mein Jetzt-Zustand und ich würde gerne in vielen Bereichen da sein, ich zerbreche mir den Kopf, wie ich mich dahin kriege. Dann mache ich, dann probiere ich. Wie oft scheitere ich? Die ganze Zeit. Und dann tappe ich mich wieder, wie ich wieder statt 2 Schritte vorwärts 3 zurückgegangen bin. Und ich denke, wow. Und dann erlebe ich, wie Gott durch Dinge in meinem Leben und wie auch mich auf eine Weise nach vorne bringt, wie ich selbst nie geschafft habe. Und in mir eine Sinnesänderung schafft und ein Umdenken schafft. In einer Weise, boah, es gibt keinen besseren Lehrer als ihn. Und er geht in einer Weise mit uns vor. Er weiß, wie, wann, wo, was, welche Gegenstandslektion, welche Wahrheit, welches Wissensvermittlung, welche Erlebnis, welche Gefühlsebene, welches Essen, was braucht es, damit wir ein Stück vorwärts gehen. Er weiß das. Er weiß auch zu diesem Zeitpunkt, oh, da bist du noch nicht so weit. Ich würde meine Schüler sagen, hey, guck mal, die ganze Klasse muss da sein. Wir schreiben übermorgen einen Test. Und er sagt, du schreibst morgen, du übermorgen, ich in 20 Jahren. So, er weiß, zu jedem Zeitpunkt, mit jedem geht er seinen Weg. Und wenn ihr einfach nur den Begriff Lehrer und Lehren und Lernen nimmt, in die Schrift hineingeht, da geht eine Welt auf. Und wenn ihr einfach sucht, Gott als Lehrer in der Schrift, da geht eine Welt auf. Und ich, als ich mit dieser Perspektive mal gelesen habe, wie viele Stellen Allein Psalm 119, der berühmte lange Psalm. Wisst ihr, wie oft? Lehre mich, lehre mich, lehre mich, lehre mich, lehre mich, lehre mich. Nicht, ich will lernen, lehre du mich. Wenn du mich nicht lernst, verstehe ich eh nichts. Ja? Und von daher, und ein Aspekt und ein Bereich, wie Gott uns Dinge beibringt, ist, indem er uns Feste gibt. Er gibt uns Feste. Das ist Lernpädagogik, Erlebnispädagogik. Das heißt, geistliche Wahrheit wird mit Erleben verknüpft. Welches Erlebnis, welches Fest gab Jesus uns als Erlebnispädagogik? Das Abendmahl. Er sagte nicht nur, gedenkt an mich, wenn ihr euch trefft, sondern wenn ihr das Herrenmahl, was tut? Esst. Wir wissen, was das bedeutet. Essen ist ja nicht nur Essen, es ist Trinken und Essen. Das heißt, wenn ihr das Mahl nehmt, ihr verknüpft das mit dem Mahl. Warum? Weil hier etwas, eine geistige Wahrheit, eine Wahrheit Gottes, spürbar, greifbar, erlebbar für unsere Dimensionen erlebbar gemacht wird und damit verankert wird. Es wär spannend, aber das ist jetzt nicht der Punkt, aber nur einfach durch die Schrift zu gehen und diese Erlebnisgeschichten mal anzuschauen. Wenn ihr das Buch Jona aufschlagen würdet, Gott sagt nicht, Jona, du sturer Bock, du verstehst es nicht, keine Chance mit dir, jetzt schluck's oder nicht, es ist einfach so. Sondern er lässt eine Pflanze wachsen, dann macht er einen Ostwind und dann gibt ihm einen Sonnenstich und lässt ihn sich ärgern und er geht einen Weg, bis dann Klick macht und sagt, und jetzt schau mal, hast du es verstanden? Geh nicht gut mit der Pflanze, ja, überhaupt nicht gut. Und was denkst du mit diesem Volk? Oh, wahrscheinlich auch nicht gut. Ja, genau. Guck mal, wenn du dich über die Pflanze schon ärgerst, was glaubst du, ärgere ich nicht über das Volk? Oh. Und ich glaube, Jona hat es verstanden. Weil sonst hätten wir es nicht in der Bibel. So, das ist Erlebnispädagogik, wie ein Weg mit ihm geht. Und hier in Jeremia, wo Esra die ersten Predigte hält, das Erste, was danach passiert, hört auf zu heulen, feiert ein Fest. Die tun Buße und sagen, jetzt feiert ein Fest. Und die Freudenfest. Okay, gucken wir uns diese Feste an. Fünf Opfer. Und jetzt, ich habe damals euch fünf Feste versprochen. Ja? Als Gegenüber. Eigentlich sind es fünf. Genau genommen, aber sieben. Genauso wie bei den Opfern eigentlich auch. Es sind fünf, aber genau genommen sind sieben, weil es bei einem Opfer eine Untergliederung sozusagen gibt nochmal. Aber ich möchte mit euch diese Feste durchgehen. Diese Feste sind weit mehr als nur eine Einteilung des hebräischen Kalenders. Genau genommen betrifft diese Feste nur drei Monate. Also nur an drei verschiedenen Monaten findet etwas statt, an den anderen Monaten nicht. Ja? Ich hoffe, dass euch das genauso wie für mich zum Gewinn wird. Es sind Vorschattungen auf Christus. Wie Jesus gesagt, dass alles über mich erfüllt werden muss, was geschrieben steht. In Mose und dann so weiter, das steht in Mose. Und auch das und auch diese Feste gibt Gott als ein Feste für den Herrn. Und das heißt, sie kommen nicht nur von ihm, als pädagogisches Lernmittel, sondern sie sind auch für ihn, damit seine Wahrheit und sein Evangelium vom Herrn Jesus Christus dadurch verkündigt wird. Ich möchte euch schon so viel sagen, ich glaube, dass vier von den Festen, die jetzt beschrieben, in Christus sich schon erfüllt haben. In gewisser Weise glaube ich sogar, dass sich alle erfüllt haben. Weil wir in einer Dimension leben von schon jetzt und noch nicht. Gibt es drei Feste, die in gewisser Weise sich schon erfüllt haben, aber noch nicht in der vollkommenen Weise sich erst erfüllen wird, wenn er wiederkommen wird. So, wir starten. Vers 3. Sechs Tage soll man Arbeit tun, aber am siebten Tag ist ein ganz feierlicher Sabbat. Eine heilige Versammlung. Keinerlei Arbeit dürft ihr tun. Es ist ein Sabbat für den Herrn in allen euren Wohnsitzen. Okay, Vers 3, man könnte meinen, so beginnt, aber das ist noch kein Fest. Die Feste beginnen erst ab Vers 4. Ich sage euch dann, warum das aber dieser Einschub kommt. Vers 4 heißt, dies sind die Feste des Herrn. Und dann kommt eine Aufzählung, okay? Aber in Vers 1 gibt es, das sind Versammlungen ausrufen, meine Feste sind diese. Also das sind meine Feste. Dann kommt ein Vers, dann heißt es, 6 Tage arbeiten und 7 Tage ruhen. Keinerlei Arbeit, das ist ein Ruhetag. Dann wird uns der erste Schabbat sozusagen vorgestellt, der erste Tag. Aber er zählt nicht als ein Fest. In gewisser Weise, in der Zählung, aber in gewisser Weise, also in spezieller Weise, ist das die Zusammenfassung aller Feste. Können wir so sagen, das ist die Überschrift. Der wahre Schabbat, der wahre Sabbat ist das Ziel aller Feste. Wir finden jetzt in dieser Abfolge, in den kommenden Versen, einen Sabbat, der einen Tag betrifft, den Samstag. Dann finden wir einen Sabbat, der nach 7 Wochen stattfindet. Dann finden wir einen Sabbat, der im 7. Monat stattfindet. Und dann finden wir einen Sabbat, der im 7. Jahr stattfindet. Und dann finden wir einen Sabbat, der in dem 49. bzw. 50. Jahr, also 7 mal 7 Jahre stattfindet. Und das ist ein Jubeljahr. So, das ist ein Grundprinzip. Das ist, Gottes Plan ist was? Die Ruhe. Und diese Feste haben ein Ziel, das Volk, Gottes Volk, in seine Ruhe hineinzubringen. Und wisst ihr, warum man an diesem Tag nicht arbeiten sollte? Voll fies. Wie viele Leute hadern damit? Darf nicht arbeiten. Was dem Segen dienen soll. Hey, du darfst dich hinsetzen und darfst feiern. Du darfst genießen. Du darfst empfangen. Du darfst essen, du darfst trinken, du darfst dich ausruhen. Voll blöd. Merkt ihr, wie stark das verankert ist, dass man an dem Leisten, Tun und Machen hängt und diese Ruhe, diese Gnade, was es bedeutet, verachten, für profan halten. Dass der Mensch sich darüber ärgert, dass Gott ihm verbietet zu arbeiten. Dabei verheißt er, wenn du dich in die Ruhe, die ich dir gebe, hineinbegibst, weißt du, wie sehr ich dich segnen werde? Wir werden dann lesen, und da kommt ein Punkt, wo es heißt, ich werde dir so viel geben, dass du davon noch 3 Jahre satt werden kannst, wenn du mir vertraust und zur Ruhe kommst. Ja, das heißt, das Prinzip der Feste, oder anders überhaupt, das Grundprinzip, das, was Gott an den Menschen und für die Menschen wirkt, er will ihn in seine Ruhe hineinbringen. Oh, das will ich lernen. Kann ich noch nicht so gut. Ja. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass ich und andere, auch im Reich Gottes, wir brennen aus, weil wir diese Ruhe nicht kennen. Oder nicht in dieser Tiefe und weil wir in vielen Dingen einfach nicht gelernt haben oder auch nicht glauben, dass wir in die Ruhe eingehen können, auch in anderen Bereichen. Ich meine jetzt nicht nur in Bezug auf unsere Gewissheit, aber das ist das Eigentliche. Eine gewisse unserer Rettung. In die Ruhe eingehen, es ist vollbracht. Du darfst hinsetzen und darfst genießen, das Essen, Trinken, musst jetzt nicht arbeiten. So wie die Maria, ja, und die Martha. So das Bessere. Bessere ist zu dieser Ruhe, von den Füßen Jesu zu sitzen. So, das ist das Grundprinzip. Und darum denke ich und glaube, nach meinem Verständnis, Vers 3 steht als eine gewisse Überschrift. Obwohl es noch nicht ein Fest und noch nicht als das Fest ausgeschrieben wird, sondern ab Vers 4 beginnen dann die Zählung und dann genau Benennung der Feste, so steht es als das Grundprinzip. Gott schuf den Menschen mit welcher Bestimmung? Was war der erste Tag des Menschen? Das war die Ruhe Gottes. Der siebte Tag war der erste Tag des Menschen. Und das war die Ruhe Gottes. Dann fiel der Mensch aus der Ruhe Gottes heraus. Und das Ziel Gottes ist, ihn wieder in diese Ruhe hineinzubringen. Und all das, worauf, und das ist das Evangelium, es ist der Weg, den Mensch in diese Ruhe. Und diese Ruhe gibt es nur in dem Herrn. So, das ist, nur er kann uns zu dieser Ruhe bringen. Darum sagt Jesus, kommt her zu mir, alle mühseligen, beladenen, und ihr werdet Ruhe finden. Die wahre, wirkliche Ruhe. Das ist die Einladung in den Schabbat Jesu, in das Werk Jesu, das er vollbracht hat. So, das ist die Einladung. Also, erstes Fest. Okay, soweit zum Verständnis der Feste. Erstes Fest. Das ist das Passa. Wir lesen Vers 4. Die sind die Feste des Herrn, heilige Versammlungen, die ihr ausrufen sollt zu ihrer bestimmten Zeit. Im ersten Monat, am 14. des Monats, zwischen den zwei Abenden, ist das Passa des Herrn. Mehr wird hier nicht gesagt. Warum nicht mehr? Weil man die anderen Details und Informationen wo finden? Im zweiten Buch Mose. Kapitel? Zusatzpunkte. Brauche ich jetzt nicht nachschlagen. Ja. Aber Kapitel 12, glaube ich, ist das. Wenn ich mich nicht irre. Also, das erste Fest ist das Passafest. Eine heilige Versammlung. Immer wieder werden die Feste so eingeläutet oder innerhalb der Festen heißt es, halte eine heilige Versammlung. Warum wird das so ausgedrückt? Warum eine heilige Versammlung? Das heißt, diese Versammlung und dieses Fest, das Zusammenkommen des Volkes Gottes, um das bewusst zu feiern, wird abgesondert von allen anderen Versammlungen. Wir treffen uns jeden Sonntag. Ja, aber es gibt besondere heilige Versammlungen, an denen wir ganz besonders bestimmte Dinge gedenken. Da ist das Abendmahl Gottesdienst. Sollten wir als eine heilige Versammlung halten. Das heißt, ihr auch einen bestimmten Stellenwert geben und in einer bestimmten Art und Weise begehen, dass man merkt, es ist eine heilige Versammlung. Nicht, dass die anderen unheilig sind. Manchmal sind sie auch. Aber ich verstehe, das heißt, was Gott damit sagt, aus allen Versammlungen, wo ihr euch trifft und was ihr tut, sollen diese in besonderer Weise abgesondert werden, weil die einen besonderen Zweck haben, an besondere Dinge erinnern, an wichtige heilsgeschichtliche Dinge erinnern. Und das erste, und das ist sehr interessant und nicht unwichtig, das erste Ereignis, das stattfindet, soll wann geschehen? Im ersten Monat. Im ersten Monat des Jahres. Das heißt, die Kalenderrechnung beginnt mit was? Mit welchem Fest? Passa. Damit beginnt Gottes Kalender mit seinem Volk. Und wir sind hier dann natürlich im hebräischen Kalender und übertragen auf unseren Kalender. Wisst ihr, wann das ist ungefähr? Im Frühling, März, April. Das sind wir da. Das ist der erste Monat im Hebräischen. Das ist jetzt nicht meine Welt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir da so eine schöne Tabelle, das wusste ich jetzt, Nissan, das ist der Monat Nissan. Das ist Übertragung von März, April. Da beginnt Gottes Kalender, das ist dann der erste Monat. Das ist der erste Monat. Voll schön, ich habe März Geburtstag. Ja? Aber was geschieht? Was ist das Passa? Auch das ist jetzt, nachdem wir es durchgearbeitet haben, und ihr glaubt, keine große Erkenntnis, aber eine herrliche hoffentlich. Es ist die Hingabe eines fehlerlosen, einjährigen Lammes, das anstelle, das dahingibt und sein Blut an die Türpfosten gemalt wurde in Ägypten, damit das Volk gerettet und erlöst und aus der Sklaverei herauskommen darf. Das ist die Erlösung, die Rettung des Volkes Gottes. Das ist das erste Fest, das begangen wird. Damit beginnt der Kalender Gottes. Gott rettet sein Volk durch ein fehlerloses Opferlamm. So beginnt die Geschichte, oder so beginnt das erste Fest. Und die Bibel spricht, dass Jesus unser Passalam ist. Als Jesus auf diese Welt kam und als er am Kreuz starb, zu der Zeit wurden die Passalämmer in Jerusalem geschlachtet. Und die schriftgelehrten Pharisäer wollten nicht, dass er zu dieser Zeit umgebracht wird. Die haben alles dafür versucht. Jesus hat sie dazu gebracht, dass sie ihn an diesem Tag kreuzigten. Warum? Um dieses Fest zu erfüllen. Und als Jesus das letzte Mal das Passa feierte. Glaubt mir, es war das letzte Mal, als das Passafest gefeiert worden ist. Wer heute noch gerne Passa feiert und meint damit biblisch zu sein, muss genauso all das stattgefunden haben. Er hat nicht verstanden, dass Jesus Christus auch dieses Fest erfüllt hat. In ihm ist es zur Erfüllung gekommen. Darum kam er in diese Welt, um das wahre Passahlamm zu sein. Und dann setzt er ein und gibt uns ein Fest. Wir feiern kein Passafest mehr. Warum nicht? Weil das Passa geschlachtet worden ist. Wir feiern ein Abendmahlsfest, ein Herrenmahl. Wir feiern kein Passa. So sehr man in dieser Romantik schwelgen mag, so sehr man das authentisch nachstellen mag, und manche lieben das und sagen, ich weiß noch, diese Diskussion auch, oh, weißt du, wenn wir nur genau diese Fladen hätten und so und genau so, dann... Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt. Auch wenn das Essen und das, was mit uns macht, das hat ja was mit der Symbolik zu tun. Ich will euch da wirklich hineinnehmen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das erste Fest ist das Fest des Herrn, ist für den Herrn. Und der Herr kam und die Juden, das Volk Israel, feierte das, bis Jesus kam, immer wieder. Und das war eine Hinführung auf Christus. Und dann kommt und sagt, das bin ich. Jetzt bin ich da. Jetzt bin ich das Lamm. Johannes der Täufer sagt, dies ist das Lamm Gottes. Jetzt ist es da. Wir haben so viele Bibelstellen. 1. Korinther 5, 7, wo von Jesus, von unserem Passahlamm. Lass uns vielleicht noch diese Stelle lesen, weil die ist nicht so offensichtlich auf den ersten Blick. Aber wir werden auf diese Stelle auch nochmal zurückkommen, wenn wir bei den ungesäuerten Broten sind. 1. Korinther 5, Vers 7. Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Was das bedeutet, das kommen wir gleich beim nächsten Fest. Denn auch unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet. So ganz klar. Auch unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet. Es hat Auswirkungen, was wir dann tun und mit dem ungesäuerten Brot, dazu kommen wir gleich, aber die Aussage ist, Christus ist unser Passahlamm. Wir brauchen keine Lämmer. Ist herrlich, oder? Und ihr wisst Bescheid, wir brauchen jetzt nicht und später nicht, wir brauchen keine Lämmer. Jesus ist unser Passahlamm. Wie?
Dass er an dem Passahlamm geschlachtet wird, wie er kreuzigt wird. Wollten Sie nur keinen Stress oder wussten Sie es?
Beides. Ich glaube, dass sie ganz genau wussten, wer Jesus war. Das ist zwar auch die Sünde, die sie begangen haben, wo Jesus ihnen die vorwirft. Aber es heißt, damit kein Aufruhr unter dem Volk war, wollten sie mit allen Mitteln das verhindern. Sie haben vorgehabt, danach ihn zu kreuzigen oder davor, wenn es geht. Aber das haben sie nicht hingekriegt, damit kein Aufruhr unter dem Volk sei. Sie wollten ihr Fest begehen. Sie wollten das Passafest begehen und Heiliges begehen. Und schon paradox, gell? Und in dem würdig begehen wollen, haben sie die Würdigkeit, das Blut Jesu Christi, für gemein gehalten. Für profan. Haben in unwürdiger Weise. Übrigens nebenbei sind sie aber dann trotzdem, haben sich unrein gemacht. Pilatus und hin und her. Und so eine Scheinheiligkeit, die da gewesen ist. Schon abartig. Aber wir starten. Wir starten mit dem ersten Monat. Und der erste Monat ist das Passa. Und das Passa, Jesus Christus, und ist die Erfüllung. Und jetzt ist wichtig, von diesem beginnt alles zu zählen. Da startet es. Das heißt, das Dreh- und Angelpunkt allem ist das Kommen Jesu als Passahlamm, sein Sterben, sein Opfer für uns. Da beginnt es. Da beginnen wir sozusagen die Zeitrechnung. Da beginnt das Begehen der Feste. Das ist der Startpunkt. Von da aus erklärt sich alles und läuft alles. Und darum heißt das, schaut mal, wir gehen weiter. Wir haben noch 5 Minuten bis zur nächsten Pause. Im Vers, das zweite Fest. Am 15. Tag dieses Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote. Dem Herrn, 7 Tage sollt ihr ungesäuert Brot essen. Am 1. Tag sollt ihr für euch eine heilige Versammlung sein. Keinerlei Arbeit dürft ihr tun und ihr sollt dem Herrn 7 Tage lang ein Feueropfer darbringen. Am 7. Tag ist eine heilige Versammlung. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Das heißt, nach diesem Tag Nach diesem Fest kommt das nächste Fest, am 15. Tag des Monats. Ja? 15 Tage später, oder beziehungsweise 14 Tage später, am 15. Tag beginnt es. Und dieser Tag oder dieses Fest geht 7 Tage. Nicht 2 Stunden oder eine Stunde, eineinhalb Gottesdienst oder so. 7 Tage durchfeiern. Das ist schon nicht schlecht, gell? Das ist gut. Ja, ich finde ich auch. So, jetzt gucken wir uns, was das bedeutet. Warum 7 Tage? Warum nicht ein Tag? So, warum sagt er jetzt, das heißt eine ganze Woche? Sie sollen eine Woche so leben. Mit diesem, was das Fest jetzt aussagt, soll eine ganze Woche vom Sabbat, vom ersten Tag der Heiligen Versammlung bis zum nächsten Tag der Heiligen Versammlung, sollen sie in dieser Art und Weise, sollen sie das Fest begehen. Was ist dieses Fest? Wie heißt es? Das Fest der ungesäuerten Brote. Was bedeutet das? Sie sollen Gott ein Feueropfer darbringen mit diesen ungesäuerten Broten. Wenn ihr euch erinnern könnt, als wir bei den Opfern, wir merken, dass die Opfer jetzt hier in die Feste mit hineinkommen. Das heißt, das, was als Opfer da erklärt und beschrieben worden sind, werden an den Festen geopfert und werden an den Festen dargebracht. Das heißt, die Bedeutung kommt mit der Handhabung und mit der Erlebnis, mit dem Erleben kommt jetzt da, kommt das zusammen. Die Brote, die dargebracht werden, werden als Brandopfer dargebracht. Was bedeuten sie? Sie werden von der Erde, Same wird genommen, wird gemahlen. Das heißt, hier geht es um die Menschwerdung. Menschwerdung Jesu, das Leiblichen, das Irdischen. Aber ungesäuert. Warum ungesäuert? Rein. Das Bild, das hier steht, ist für die Reinheit und für die Reinheit des Opfers Jesu. Worin zeigt sich die Reinheit? Er kam auf diese Welt und lebte sein Leben in absoluter Abhängigkeit, in Gemeinschaft mit Gott und an allem, was er litt, lernte er den Gehorsam und ohne Sünde, in absolutem reinen Lebenswandel. Das heißt, das Fest der ungesäuerten Brote ist das Fest, in dem das wird gefeiert und begangen, das Leben, das reine, heilige Leben Jesu auf dieser Welt. Und ich glaube, nicht ohne und dann 7 Tage. Das heißt, man nicht nur an einen Moment wird gedacht, zum Beispiel des Opfers, sondern dieses Leben. Und sie sollen das mitleben und durchleben und im Bewusstsein die Tage leben der Heiligkeit und der Reinheit. Und sie sollten nicht nur in diesem Sinne an ihn denken, beziehungsweise das sollten nicht nur vorschatten, das nimmt sie mit hinein. Sie sollen auch nichts Ungesäuertes essen. Ja? In diesem Gedenken an ihn. Ich glaube, zwei Dimensionen hat das. Die erste ist, die Bedeutung dieses Festes ist das Gedenken an das sündlose und vollkommene Leben Jesu auf dieser Welt. Und das ist schon geschehen. Brot und Brot essen, wisst ihr, welchen Aspekt das hat? Gemeinschaft. Darum ist auch der Tisch Gemeinschaft. Das hat was mit, man isst es und man wird eins damit. Also das Essen hat ganz starken Gemeinschaftsaspekt. Deswegen gibt es so viel Essen bei den Festen und wenn man Gemeinschaft pflegt. Und ich mag das und deswegen, auch wenn es Mühe und alles, aber wenn ich euch einlade, ich mag das wenigstens ein bisschen etwas, das da ist, weil das damit wird Gemeinschaft gelebt, man teilt, man hat das gemeinsam, nicht nur die Zeit, sondern das ist ganzheitlich. Und wenn es gut schmeckt, dann hat man gute Gemeinschaft. Dann erinnert man sich, wenn ich dahin gehe, da habe ich immer gute Gemeinschaft. Dann komme ich satt zurück und es trägt zum Wohlgefühl dazu bei. Auf jeden Fall, aber der ganze Aspekt, gleich, gell? Der ganze Aspekt ist hier das Fest der ungesäuerten Brote. Das ist der reine Wandel Jesu. In gewisser Weise hat er das für uns gelebt. Und dann aber wird von uns gesagt, wenn wir in Christus sind und ihm nachfolgen, ist das unser Lebenswandel. Im Prinzip ist das ein Fest, das wir ebenfalls begehen und feiern können, Woche durch die Woche durch, dass wir einen heiligen Lebenswandel haben. Und von Festversammlung, von Sonntag bis Sonntag, An diesen Tagen gedenken wir, was wir in Christus haben, und unter der Woche leben wir das und begehen so ein Fest. Auch da, ich könnte mir jetzt viele Bibelstellen aufschlagen, wo uns das Neue Testament herausfordert und hineinnimmt und sagt, weil wir mit ihm gestorben und auferstanden sind, lasst uns im Neuen des Lebens wandeln, in der Reinheit, in guten Werken, in all diesen Dingen, ihm nachfolgen. Paulus spricht darüber in 1. Korinther Kapitel 5, wo er davon spricht, mit denen, die unrein sind, mit denen nichts zu tun zu haben. Er spricht davon sogar, wenn einer sich einen Bruder nennt, aber ein Lästerer, ein Mörder, ein Dieb, ein sonst irgendwas ist, mit ihm nicht mal, und dann sagt er, essen. Und jetzt wissen wir warum. Keine Gemeinschaft haben. So, das heißt, einen abgesonderten, heiligen Lebenswandel zu führen. Keine Vermischung. Das nicht gutheißen in diesem Sinne. Da ist ganz, jetzt, wir machen jetzt Pause, sonst wenn ich das jetzt aufschlage, das ist nicht ohne. Das ist nicht ohne. Aber ich hoffe, ihr versteht dieses Fest. Sie begehen das Fest nicht nur des Opfers des Passahlammes, sondern auch seines Heiligen. Warum ist er zum Passahlamm? Ein einjähriges, fehlerloses Lamm. Das wird in diesem Fest der ungesäuerten Brote deutlich gemacht. Die Fehlerlosigkeit Jesu für dich und für mich. Okay? 5 Minuten Pause.